Meine lieben Roommates da draußen, was geht ab bei euch? Ich bin gut drauf, Paul ist gut drauf, wir haben gerade die letzte Folge vor der Sommerpause aufgenommen und das heißt richtigerweise nur die letzte Folge von uns beiden. Es kommt noch eine Gastfolge für Paul, ich habe einen Gast besorgt für Paul, der hat sich auch gewaschen, der Gast oder die Gästin, ich möchte jetzt nicht zu viel verraten, kann ich nicht, aber die kommt nächste Woche, das ist jetzt unsere letzte gemeinsame vor der Sommerpause. Wir haben über ganz viel über alte Zeiten gesprochen, über Halligalli tatsächlich, da warst du ja auch ein Teil von anderthalb Jahre.
Genau, die Halligalli Ultras, diese Twitter-Armee von euren Fernsehfans, die werden sich wohlfühlen heute Abend. Gern geschehen, da könnt ihr, also heute Abend, während der Folge einfach, weil da ist ganz, ganz viel Background-Wissen zu den guten alten Zeiten, die es ja leider nicht mehr gibt von Zirkus Halligalli. Ansonsten war es also...
Du warst bei Kimmel, ja, daher kamen wir überhaupt erst drauf, ne? Das muss man auch sagen.
Jimmy.
Jimmy. Der unser neuer Fanhörer. Was haben wir noch bequatscht? Meine Fähigkeiten, wenn ich synchronisiere, ich habe einen Film synchronisiert, da habe ich ein bisschen hinter den Kulissen erzählt und du hast...
Father of the Day, aber das, ja.
Ja, du warst Father of the Day, absolut, ja. Und du hast dich am Anfang über ein Geräusch beschwert, was hier bei mir im Hintergrund zu hören war, wo ich dich aber überrascht habe, was das für ein Geräusch ist. Und ich habe, so viel möchte ich sagen...
Verschiedene Geräusche raten diese Folge, ja.
Absolut, ja, das ist tatsächlich so.
Spaß, Spannung und Überraschung. In der heutigen Folge AWFNR, wie immer, ausgezeichnet mit der goldenen Henne und präsentiert von unseren lieben, lieben, lieben Freundinnen, sagt man das so? Also wie gendert man
Freundinnen und Freundinnen?
Wie gendert man ein Telekommunikationsunternehmen? Kannst du mir das einmal erklären?
Freundinnen.
Von unseren lieben Freundinnen, einem der nachhaltigsten, nee, nicht einem, die nachhaltigste Telekommunikationsunternehmung Deutschlands, O2, dem sehr guten Netz zum sehr guten Preis. Und jetzt geht's los.
We love to entertain you.
Hallo, Joko?
Ja, ich bin da.
Bist du da?
Hallo, guten Tag.
Ich höre so ein Pfeifen im Hintergrund bei dir. Ist das oder was? Hast du,
ich wollte gerade sagen, als das ob ist so mein so Tinnitus, aber den kannst du ja nicht hören. ich sitze im Keller. Das Einzige, was du hören kannst, ist die Solaranlage auf dem Dach, die natürlich bei so einem Wetter volle Leistung hier gerade 10 kW sind möglich. Es ist leichte Abendsonne. Sie läuft bei 8,8 kW gerade und da ist der...
Jetzt so ein großer hast du so einen riesengroßen Anzeige, wie viel?
Nee, ich habe eine App, da kann ich reingucken. Ich hab die MySonnen-App und da gucke ich rein, wie viel ich gerade ins... Also ich speise gerade 6,8 Kilowatt ins Netz, weil die Batterie voll ist. Die ist zu 100% geladen. Das heißt, wenn nachher hier die Sonne weggeht und diese Maschine da oben keine Energie mehr produziert, habe ich 10 Kilowatt heute Abend, die ich aus der Sonnenenergie verwenden kann. Und 2 Kilowatt ist gerade der Verbrauch hier zu Hause.
Da und also wirst du dafür bezahlt? Sind die Münchner Stadtwerke? Kriegst du da Kohle?
Ja, wenn ich einspeise, tatsächlich. Ja, es ist ein Riesenbuhai. Wenn du da da musst du ja dann so einen Netzvertrag irgendwie schließen, dass du in das Netz einspeist und dann musst du auf so eine Seite vom das ist das Wirtschaftsministerium oder so, weil du ja dann quasi ein Stromhersteller bist und dann musst du da alles angeben. Da habe ich wirklich mit den Leuten, die das hier installiert haben, saß ich da bestimmt anderthalb Stunden vor, also Welcome to Germany, das könnte auch einfacher sein. Wo du dann einfach denkst, es kann doch nicht wahr sein, dass ich jetzt hier einfach mir eine Solaranlage aufs Dach mache und dann muss ich mich 2 Stunden im Internet beim Bundeswirtschaftsministerium auf so Seiten anmelden. Ist diese Anlage nur privat? Ist diese Anlage auf einem privaten Gebäude? Ist diese Anlage dies, jenes, welches? Was du gar nicht selber beantworten kannst, wenn du nicht jemanden dabei hast, der das für dich gemacht hat. Also der die Ahnung hat davon. Aber am Ende, wenn das dann alles einmal durch ist und das läuft, ist das mega. Also die ist im Sommer jetzt, also 10 kW ist Maximalleistung, 8,8 schafft sie jetzt abends, wenn die Sonne nicht mehr so voll von oben drauf ballert. Aber das macht schon total Bock, ne? Wenn du hier die Elektrokarre da dran hängst und du weißt, du ziehst den Strom da irgendwie aus der Batterie raus oder vom Dach raus und du fährst sauber mit deiner eigenen Energie. Du schaffst jetzt nicht, also dafür müsste sie noch mehr leisten. Du schaffst jetzt nicht komplett autark zu sein. Sommers fällt es schon leichter, weil du natürlich dann auch tagsüber jetzt nicht so viel Energie verballerst für Heizung und Co., sondern da läuft ja im Sommer fast gar nichts. Winters kommt die Sonne dann nicht so steil drauf. Da merkst du so, wie viel du eigentlich noch leisten müsstest, damit das 100% sind. Aber es ist halt immer ein irres Gefühl. Ich liebe es, in diese App reinzugucken und zu sehen, an welchen Punkten du eigentlich mehr produzierst, als du verbrauchst, du quasi positiv bist. Das fühlt sich extrem gut an.
Und du kannst jetzt auch auf LinkedIn quasi Energieversorger angeben als weiteren Job.
Ja, aber auf jeden Fall. Ja. Aber es ist ja halt so, Wahnsinn. Ja. Also wenn du überlegen würdest, wie viele Flächen in diesem Land frei sind für Solar, ja, und ich hier quasi zu sitze und ich sag mal 70% meines Energiebedarfs selber herstellen kann auf dem Dach oder 60%, je nachdem wie der Verbrauch ist, aber du wirklich halt einfach maßgeblich dazu beitragen kannst, dass du saubere Energie verwendest, was möglich wäre, wenn man irgendwie versuchen wollen würde, damit, das ist ja ein Riesenimpact, den du da hast, dass du den Stromversorgern die Arbeit abnimmst, und sogar noch Geld, also ich werde jetzt wahrscheinlich nicht plus daraus gehen am Ende des Jahres, werden wir sehen, kann ich am ersten Jahr dir gerne mal sagen, aber ich denke nicht, aber du halt auch abends, wenn die Dings weg ist, wenn die Sonne weg ist, du die Energie dann aus dieser Batterie ziehst, man ja, sag ich mal, zu 90% eh nur noch LED-Leuchten zu Hause hat, die dann auch viel weniger verbrauchen. Ich habe jetzt noch nie geguckt, wie lange das abends hält, also wann dann quasi man wieder ans Netz geht und die Energie aufgebraucht ist. Keine Ahnung, ob das, kann ich heute Abend immer darauf achten, kann ich ja nochmal erzählen. Aber dieses Gefühl von, wie viel möglich ist, das weißt du ja immer nicht. Ich habe ja bis hier auch immer nur Mietwohnungen gehabt und wenn du dann aber das erste Mal so in der stolzen Lage bist, deine eigene Solaranlage dir aufs Dach zu setzen und dann auch sich mit so technischen Möglichkeiten auseinanderzusetzen, ist schon faszinierend, was da so geht.
Schon schön, aber das ist wiederum was, wo ich ein bisschen neidisch bin auf Deutschland, muss ich zugeben, weil die Energieversorgung ist hier in Amerika ja ein bisschen wackeliger. Also wenn so eine Hitzewelle kommt und alle ihre ACs auf Vollgas machen, dann fällt auch mal der Strom aus, weil quasi die Hochleistungen so hoch sind, dass sie das nicht abfedern können. Und du kriegst dann auch immer so Nachrichten, bitte jetzt ein bisschen weniger Fernsehen und so weiter. Und also ich meine, Trump hat ja auch, also sagt bis heute, dass diese Windräder, weißt du, in seinem Gehirn ist es ja so, dass wenn der Wind variiert, wenn es böig ist, dann variiert auch der Strom. Und deswegen würde dann der Fernseher so krisseln, was mehrfach und klar keinerlei Zusammenhang hat.
Also das ist ja,
er sagt aber, ja, ist ihm das aufgefallen, ganz oft krisselt der Fernseher, das ist wegen dem böigen Wind. Und deswegen sind Windräder total scheiße. Da kann man nicht sauber Fernsehen gucken.
Ey, die Frage, die man sich da ja wirklich nur stellt, ist, glaubt er das wirklich? Also glaubt er das selber so sehr? Das ist ja Wahnsinn.
Hundertprozentig. Also er glaubt ja auch nach wie vor, dass ganz viele Leute die Stimmen umgestellt haben, weil das nicht sein kann. Er glaubt ja auch nach wie vor, der hat jetzt am Samstag in der Rede wieder gesagt, guck mal, die haben mir gesagt, wenn ich 68 Millionen Stimmen habe, dann gewinne ich. Ich habe 74 Millionen Stimmen gehabt und ich habe nicht gewonnen. Das kann ja nicht sein. Doch, da hat jemand anders mehr Stimmen. Das ist relativ simpel. Und gibt auch keinerlei. Also ist ja auch alles sofort widerlegbar, aber er ist dann noch auf seinem Schwung und auf seinem. Ist ja auch der Meinung, dass es vielleicht FBI oder waren keine Trump-Fans, die da am 6. Januar da. Nein, das sind ganz normale Touristen, die mal kurz Hallo gesagt haben und das dann einmal sich angeschaut haben und geguckt haben, was passiert. Ja, aber nein, also tatsächlich ist ja hier Solar größer als Wind schon in Kalifornien. Mhm. Und wie ist das in Deutschland? Weißt du das? Ist mehr Wind oder mehr Solar?
Ich habe keine Ahnung, das ist jetzt wieder gefährliches Halbwissen hier, aber ich würde wahrscheinlich aufgrund der Windparks in Nordsee und Co. denken, dass es, und auch die Windräder, die man viel mehr sieht, wahrscheinlich mehr Wind ist.
Wahrscheinlich, ne?
Ja.
Wobei, gerade Solar-Push war ja relativ viel, oder? Also du wurdest doch richtig gefördert mit eigenen, also.
Da gibt es Förderung für, ja genau, wenn man das macht. Also ich habe keine Ahnung.
Gibt sie noch?
Zu welchem
Hast du die
Teil?
Bekommen?
Du, das ist irgendwann, ne, guckst du nicht mehr, wie viel Förderung es dann da gibt. Da haben sich tatsächlich Freunde drum bemüht, die dann wiederum uns auch geholfen haben, hier heimisch zu werden. Die nennt man Architekten, diese Freunde. Und die haben dann gesagt, so hier, das kannst du machen, das kannst du machen, das kannst du machen. Wir hatten einen Energieberater hier, der uns tatsächlich durch, weil ich auch wirklich so neutral und gut wie möglich mich hier aufstellen wollte. Man kann ja immer viel da draußen propagieren und sagen, wir müssen uns alle verändern, aber wenn du es selber nicht machst, dann ist es ein bisschen heuchlerisch. Aber das habe ich mir zu Herzen genommen und habe alles das, was geht, so zu dem. Und das ist ja auch eher spannend, dass du dann in diesem Prozess ja auch immer noch wieder feststellst, ah, scheiße, das wäre auch noch gegangen. Das ist dann immer richtig ärgerlich. Also wo ich dann auch das Gefühl habe, ich würde gerne nochmal irgendwo komplett neu zum Beispiel aus Holz bauen. Weil das ist ja ultra faszinierend, was da so gehen würde. Da habe ich leider nur viel zu spät die richtigen Leute für kennengelernt, die dann auch sagen, ja klar kannst du sowas komplett auch aus Holz bauen, also aus nachwachsenden Ressourcen, was ja viel, viel umweltschonender ist als alles an Zement und Beton, was du jemals irgendwie verballern würdest, wenn du dann was umbaust. Aber sowas komplett neu aufzusetzen und aus einer nachwachsenden Ressource wie Holz ist ja das Beste, was du überhaupt machen kannst. Und ich finde schon so, dass dieses ganze Thema Bauen, also du weißt, wie groß der Schmerz zwischendurch immer wieder gewesen ist und wie sehr ich dir die Ohren vollgeheult habe, was alles da schief läuft. Das ist ja auch das Faszinierende, dass die Leute einem immer erzählen, was alles scheiße läuft, wenn man das macht. Und das passiert dann wirklich, und zwar Potenz 10, ne, dass du wirklich denkst, das kann doch nicht sein, wollt ihr mich verarschen? Wieso brauchen die hier 9 Monate, um Fenster anzuliefern? Das kann ja, wieso kriegen andere ihre Fenster in 3 Wochen und wieso muss ich 9 Monate warten? Aber das ist dann halt einfach alles so. Aber so dieses ganze Thema Bauen und was da noch so geht, gerade auch in Bezug auf Nachhaltigkeit, das ist schon irre faszinierend, was da, glaube ich, noch kommen wird und wie stiefmütterlich das eigentlich auch über Dekaden behandelt wurde, weil da so viele Möglichkeiten da draußen existieren, die aber einfach, Punkt, nicht gefördert oder gefordert wurden. Und damit, weil es keiner haben wollte, natürlich der Markt da auch sich nicht hinentwickelt hat. Und jetzt eigentlich, glaube ich, das Angebot da draußen auch größer ist an guten Dingen als die Nachfrage an guten Dingen. Und das ist Wahnsinn, wenn man dann auch so Instagram-mäßig da eintaucht und diese einschlägigen Seiten, wo man dann auch so von Account zu Account zu Account zu Account kommt und auf einmal bist du dann in so einer Welt von Vorschlägen, die nur noch um nachhaltiges Bauen gehen. Ich hätte irre Bock, so ein richtig geiles Holzhaus mit allem, was dazugehört, zu bauen und das dann aber so neutral wie möglich. Das finde ich einfach so die Herausforderung, so wie du immer so schön sagst, so Pionier sein, die Herausforderung da so mal der Erste zu sein, der das hinbekommt, fände ich wahnsinnig reizvoll, aber jetzt ist erstmal gut, also, wer weiß, wenn es nichts
mehr. Wo bist du denn bei einer, also es ist ja wie, es ist ein bisschen wie eine Geburt, da ist ja auch nicht alles geil, aber irgendwann vergisst man das ja und dann, also vor allem die weibliche Seite, und dann hat man wieder Lust auf ein Kind. Das ist ja ein normaler Ablauf des Ganzen. Wo bist du da mit deinem Haus? Also bist du da so,
ja, aber jetzt? Ich bin eher an dem, also du meinst in Bezug auf Geburt, Entschuldigung, weil wenn du mit Vergleichen kommst, ja, kann ich dir den Vergleich sagen. Ich hätte schon eine Antwort, aber Entschuldigung, wollte ich nicht unterbrechen.
Ja, nee, würdest du jetzt schon wieder, ist der Schmerz schon nachgelassen? Hast du schon ein bisschen vergessen, wie schlimm das war? Oder
tut er noch so weh? Es ist immer noch sehr schlimm. Also ja, das ist so, aber ich glaube, ich wüsste, welche Fehler ich nicht nochmal mache. Und auf der Basis würde ich mir zutrauen, einfach ein neues Projekt mit anderen Leuten anzugehen, weil ich auch weiß, an welchen Stellen da quasi die Fehlerquellen waren. Und die kann man ja abstellen. Und ich glaube, dass das tatsächlich besser geht. Und der Reiz, also ich weiß nicht, ob ich es unbedingt für mich sein müsste, aber wenn irgendwer da draußen sagt, er baut gerade ein Haus und er hätte mich gerne als Ratgeber an seiner Seite oder an ihrer Seite, call me, ihr habt alle meine Nummer, ruft mich an. Instagram at officialjoko ist meine Telefonnummer und dann komme ich gerne rum und mache mir mit euch Gedanken. Ich liebe halt einfach auch Architektur und alles, die schönen Dinge des Lebens, weißt du ja, denen bin ich nicht ganz abgeneigt und da gehört für mich Wohnen total dazu. Und da aber nochmal jetzt mit all den Learnings, die man hat, darauf aufzubauen, also wenn es nicht so wahnsinnig unwirtschaftlich wäre und so wahnsinnig unnachhaltig wäre, würde ich wahrscheinlich am liebsten alle 2 Jahre neu bauen, aber so gut geht's mir halt nicht.
Werbung.
Hallo Paul, du sag mal, ich habe gerade so einen richtigen Snackhunger und musste an diese, ja, wie so Erdbeerchips und Bananenchips denken, die du mal dabei hattest, als wir uns gesehen haben. Wo kann ich die kaufen? Bitte verrat's mir, ich brauche die gerade unbedingt.
Meine liebe Hanna, ich weiß ganz genau, was du meinst. Das sind die gefriergetrockneten Erdbeerscheiben und gefriergetrockneten Bananenscheiben von Koro. Bei Koro gibt es aber noch viel, viel mehr. Es gibt leckere und haltbare Lebensmittel in effizienten Großpackungen, was auch heißt, dass es eben weniger Verpackungsmüll gibt. Meine Lieblingsprodukte sind nicht nur die Bananen- und Erdbeerscheiben, sondern ich liebe vor allem auch die High-Protein-Snacks. Gain, no gain, no pain, wie auch immer man dazu sagt. Also alle Riegel, die Koro so im Sortiment hat, die finde ich wirklich mega geil. Aber Koro überzeugt mich nicht nur mit dem Geschmack, es ist wirklich immer das Leckerste vom Leckeren, sondern auch mit deren Werten. Es steht nämlich für Transparenz, weil die auf radikal transparente Kommunikation mit seinen KundInnen und MitarbeiterInnen und auch PartnerInnen setzen. Der nächste Wert ist Neugier. Coro ist immer auf der Suche nach neuen Produkten und Innovationen. Kreativität, für mich durchaus wichtig, ist immer auf der Suche nach individuellen und außergewöhnlichen und vielleicht auch manchmal ungewöhnlichen Lösungen. Und mit dem Mut ist es auch nicht weit. Coro schreckt nämlich vor verrückten Ideen nicht zurück und schaut stets über den Tellerrand hinaus. Über 1100 Produkte gibt es im Sortiment. Ein guter Mix aus konventionellen und biologischen Produkten und ein extra für unsere AWFNR-HörerInnen. Also auch für dich gibt es mit dem Code Paul, P-A-U-L, alles groß geschrieben, P-A-U-L, 5% auf das gesamte Coro-Sortiment auf www.corodrogerie.de. Da wirst du gleich mal bestellen, oder Hanna?
Da wollte ich eh mal bestellen, weil ich gerne Nussmousse jeder Art im Haus habe. Ich kenne auch schon das leckere Pistazienmousse. Ich sag dir, du hast noch nie sowas Leckeres gegessen. Und mit einem Code bestellt sich's natürlich noch ein bisschen besser. Deshalb packe ich den Code und alle weiteren Infos auch nochmal für euch in die Shownotes.
Ende. Joko, ich hab versucht, dich zu erreichen letzte Woche, muss man
ich
sagen.
Weiß,
ich habe oft
ja,
angerufen.
Irgendwann hast
du mir eine WhatsApp geschrieben, die ich sehr typisch fand. Nämlich mit folgendem
Fick
Inhalt
dich.
Um 19.15 Uhr. Abendessensaison läuft wieder. Und dann nächste Nachricht. Wenn ich später nicht zu breit bin, melde ich mich. Das war Donnerstag. Und seitdem bin ich so, Joko? Bist du seit Donnerstagabend so breit, dass du dich nicht mehr melden kannst? Was ist passiert? Erzähl mir.
Es ist ja so. Man kann wieder, die Inzidenz liegt irgendwo bei 7 oder bei 5 wahrscheinlich mittlerweile. Man kann unbeschwert essen gehen und du weißt, wie sehr ich Abendessen liebe. Und wie sehr ich es dann liebe, auch auszugehen und dann aber sozusagen, tagsüber kann ich leider nicht, um einfach am Tag mehr Zeit für mich zu haben und dann sagen, aber wir können Abendessen gehen. Weil ist es halt sehr praktisch, man isst was, ja, das heißt, man nimmt Nahrung zu sich und man wird meistens eingeladen, weil es ja meistens dann auch berufliche Termine sind, die ich dann da habe. Und am Wochenende war ich am Tegernsee tatsächlich das erste Mal, ein komplettes Wochenende, in einem Etablissement, da warst du auch schon. Da habe ich dich mal abgesetzt. Und
da wurde mir in der Erinnerung ein Foto von einer sehr reichen Frau, die sehr betrunken war auf so einem Oktober.
Stimmt. Als wir auf dem Waldfest waren vorher. Ja, richtig.
Genau.
Ja.
Dann habe ich da so Leute fotografiert und irgendwer schreibt mir, sag mal, ist dir klar, wer da drauf ist?
Wer war das nochmal? Susanne Klatten war das, ne?
Korrekt.
Ja, kann man ja piepsen.
Nö. Nö. Warum denn?
Also, Oh Gott, jetzt kriege ich Angst. Oh Gott. Ja, stimmt, ja. Da waren wir auf dem Waldfest am Tegernsee. Zwei Jahre.
Und jetzt warst du auch in dem Hotel mit dem Bach. Da könnte man noch andere Energie, also in dem Bach könnte man ja noch so eine, was sagt man dazu, eine Mühle wahrscheinlich reinstellen und daraus auch noch, also wenn ein Bach durch dein Grundstück laufen würde, dann könnte man das so machen wie da in dem Hotel, wie auch immer.
Ja,
das
aber
Hotel
das
hieß.
Muss man wirklich mal kurz festhalten, ne? Dieses Hotel, also sehr gut, ich habe gerade überlegt, wie kann man es umschreiben, dass man nicht den Namen nennt, ja, dass man jetzt hier nicht, also so.
Sonst kriegen wir Ärger mit dem Stangewirt.
dass ich im Bachmeier Weißach war.
Wir haben noch nie Geld gekriegt vom Stangewirt, aber nee, wir haben, glaube ich, schon mal ein Getränk gekriegt. Umsonst.
Ja, wir haben schon mal ein Getränk
bekommen. An der Bar, so ein Pina Colada ist mal
das
für uns eingeladen
worden. Und Maria und Johannes, die beiden, mit denen ich da sehr eng bin, und Elisabeth auch, bedanken sich immer recht herzlich für jede Erwähnung, weil sie es einfach toll finden, dass man es so liebt und dass man es macht. Aber ich muss sagen, das Wochenende im Bachmeier Weißach jetzt...
War auch gut, oder?
War, ey, wirklich.
Kann man
ich meine, du warst schon mal da. Ich fand's richtig gut. Und es ist nochmal, wenn man nicht ganz so weit fahren möchte, also nicht anderthalb, zwei Stunden, sondern eine knappe Stunde, dann ist es halt ein Sechser am Lotto. Ne? Und auch der Tegernsee mit allem, was dazugehört. Ich weiß, warum die
schon
da alle
schön.
Hinziehen. Schon schön, ja, absolut. Ich weiß, warum die da alle hinziehen und warum man da keine Häuser mehr findet, weil da irgendwie alles weg ist vom Markt. Da findest du ja wirklich, wenn du Tegernsee Haus kaufen eingibst, das ist ja mein größtes Hobby, egal wo ich bin, wenn ich irgendwo es schön finde, gucke ich sofort ImmoScout oder auf anderen Plattformen oder generell einfach nur Haus kaufen in der Region, wo man gerade ist. Liebe ich auch im Urlaub immer, um so einfach zu träumen. Am Tegernsee findest du einfach nichts, Punkt. Da gibt's nichts zu kaufen. Da gibt's irgendwie 3-4 Neubauten und that's it. Und das finde ich schon faszinierend, dass ein Markt so leer ist, dass du eigentlich weißt, dass wenn du da eine Immobilie besitzen würdest, dass das der größte Sechser im Lotto sein kann. Aber es ist wirklich, da ist gerade irgendeine Alge, die da wächst, die den See so richtig hellblau, ich kann dir ein Foto schicken, hellblau macht. Das ist unfassbar. Das ist wirklich,
das ist wie die Karibik. Das ist die bayerische Karibik.
Sozusagen. Das ist die bayerische Karibik, ja. Ich habe es Matthias sogar geschickt hier. und er hat nur wirklich, Matthias hat geantwortet, okay, wow, das ist wirklich unfassbar. Ich muss jetzt
da muss er kurz, hin jetzt demnächst.
Ja, ich war wandern und dann habe ich, wo ist denn hier, Paul Ripke, da bist du. Das ist einfach wirklich, bist du da, also damals warst gewandert?
Nee, ich war aber Fahrradfahren. Zweimal. Und dann waren, wir waren auf so einem Berg. Wir waren da, das war so ein Facebook-Instagram-Event von Heiko und dann sind wir auf den Berg hochgefahren worden und da hat dann Al-Ades gesungen und dann war da ein Fotografie-Workshop mit dem Fotografen. Und dann haben wir ein bisschen fotografieren gelernt. Weiß ich nicht mehr. Ein sehr Arzi-Fotograf, sagen wir mal so. Ja, da habe ich aber was gelernt. Man sollte sowieso, also ich glaube, per se denkt man immer, man lernt nichts mehr. Ich glaube, wenn du nochmal einen Moderationsworkshop machen würdest.
Ja, kann sein. Also den Anspruch hätte ich gar nicht, ne? Nee, so würde ich da gar nicht rangehen. Ich würde eher sagen, 100% wäre das nicht falsch für mich, das nochmal zu machen. Aber
oder Synchronisation. Ich habe gehört, mir haben Leute erzählt, dass du ein bisschen Struggle hattest letzte Woche.
Also, du musst jetzt erst einmal ganz kurz bitte, bevor wir über Synchro reden, musst du dir einmal bitte kurz das Bild angucken, was ich dir gerade geschickt habe. Und dann musst du mir sagen, ob dich das triggert und du sagst...
Oh, Mensch, ist das hell. Ja, das ist wirklich sehr schön.
Oder?
Das ist sehr, sehr schön, ja.
Das ist, also ich habe wirklich keinen Bezug vorher zum Tegernsee gehabt. Auch dieses Hotel, weil du hast es auch schon beschrieben, da läuft ein Bach wirklich mitten durch die Liegewiese. Da sind mehrere Brücken drüber gespannt, da gibt es mehrere Becken, in denen man sich da aufhalten kann. Man kann aber auch im Bach, da ist so ein Seitenarm abgeleitet in so einen kleinen Naturpool, wenn du so willst. Der ist eiskalt, da schwimmen also sogar die Forellen drin, die dann da irgendwie links und rechts dann da reinhüpfen. Da gab es eine Stelle im Bach. Jetzt fällt es mir gerade ein, dass ich es machen wollte, aber ich hatte an den beiden Abenden, wo ich da war, leicht zu viel getrunken. Da lag eine Goldmünze im Bach. Ich habe sie nicht rausgeholt. Ich wollte sie rausgeholt haben für die Geschichte. Nee, aber die Sonne stand abends so, dass sie richtig doll gefunkelt hat. Dann dachte ich so, das ist eine funkelnde Goldmünze. Ich muss da rein und die rausholen. Aber da war natürlich ein Höllenbetrieb da draußen. Ja. Alle Menschen, die da rumliefen und auf der Liege lasen, da dachte ich mir so, da kann ich jetzt nicht hin, das muss ich heute Abend machen. Abends war ich dann aber zu angeschossen und hatte Angst, dass ich auf dem Stein ausrutsche und dann so ganz ungünstig mit dem Kopf mich irgendwo anschlage und dann so am nächsten Morgen irgendwo am Tegernsee treibe und angespült werde und du heute hier auf mich hättest warten müssen und gefragt hättest, was ist denn los? Und dann hätte man irgendwann festgestellt, die aufgedunsene Leiche im Tegernsee, das war ich.
Zum Glück hast du es nicht gemacht, Joko.
Zum Glück habe ich es nicht gemacht, aber für all die ins Bachmeier-Weissach gehen, an der ersten Brücke von der Terrasse aus auf die Liegewiese gehend, ja, da ist links, wenn man da auf der Brücke steht, wenn man da links ins Wasser guckt, liegt da eine Goldmünze im Wasser. 100%. Ich hatte zwischendurch sogar die Vision, das könnte eine einzelne Bitcoin sein und dachte mir, vielleicht ist da eine Bitcoin versteckt worden. Und es ist so, wenn man die rausholt, ist das der Sechser im Lotto des Lebens. Aber ich habe es einfach vergessen, weil ich eine so gute Zeit da hatte und so super entspannt da gewesen bin jeden Abend mit dem unfassbarsten Essen und allem, was dazu gehört. Dass ich das einfach, ich bin immer so selig früh ins Bett auch gegangen und bin sehr früh aufgestanden. Ich war um 7:30 beim Frühstück, das muss ich mir vorstellen. Ich war um 7:30 morgens frühstücken, ich war der Erste.
Aber weil du so besoffen warst um 19.10 Uhr, dass du.
Dass ich um 22 Uhr im Bett lag und mir gedacht habe, so, hei, also dass sie die Zimmer so gebaut haben, dass sie sich so schnell drehen, das ist nicht gut, aber ansonsten ist hier wirklich toll.
Wie kommst du denn mit dem Hotel-Comeback? Ich habe ein bisschen Rückenschmerzen, seit es da ist, aber ich will, damit wir jetzt hier nichts vermischen, du hast gesagt, Kopf angestoßen, ich hab eine Bewerbung zum Father of the Day mal wieder, weil ich habe hinten an dem Escalade so ein Fahrradträger, den man hoch und runter klappt. Und den habe ich runtergeklappt gelassen. Dann ist der sehr schwer zu sehen.
Oh.
Und mein Sohn Tate ist mit viel Schwung beim Ballspielen um die Ecke gegangen und hat sich den Kopf ein bisschen gestoßen. Und ich sag mal so, es war, aber ich habe erstmal Content gemacht. Ist die Frage. Also erst Krankenhaus oder Content? Jetzt habe ich wenigstens ein Foto, was ich dir schicken kann. Wärst du auch, siehst du das Foto? So. Ist doch ganz schön, oder? Also so hätte, da hätten wir
Haie. Oh mein Gott!
Content first. Und dann sind wir ins Krankenhaus gefahren. Ist geklammert worden. Es ist relativ viel Blut, was aus so einem kleinen Kind rauskommt, ne?
Aus dem Kopf vor allem oben. Also das wird jetzt dem Kind nicht gerecht, aber sieht aus wie Chucky die Mörderpuppe. Nachdem sie angegriffen hat. Das ist wirklich so, wie als hätte, oh Gott. Aber das Gute ist ja, also ich muss sagen, Content first kann man natürlich so sehen, aber stell dir vor, du wirst irgendwann als Erwachsener gefragt, wo ist denn die Narbe da oben her? Und dann sagst du, ja, da habe ich mir mal den Kopf angestoßen. Und das ist ja, jedes Kind hat ja die Story mit der Narbe unten am Kinn oder mit der Narbe an der Stirn. Kinn vom Hinfallen, Stirn, weil irgendwo an die Heizung geknallt, zumindest in unserem Alter. Heute gibt es ja nur noch Fußbodenheizungen. Und dann hast du halt aber nie ein Bild dazu. Und jetzt gibt es wenigstens ein Bild dazu. Das finde ich total gut.
Deswegen, das dachte ich mir auch. Und tatsächlich war er ansprechbar und alles war okay. Insofern, die 8 Sekunden kann man schon mal kurz noch aufwenden für ein kurzes Ding.
Aber da geht einem ganz gut die Düse, oder?
Ja, weil man erst ja nicht weiß, woher es kam. So. Also wir haben es nicht mitgekriegt. Kam rein und dann, wenn da so ein blutüberströmtes Kind im Eingang steht, denkt man kurz so, hey, aber so ist es eben im Leben. Augen zu und durch. Dann war ich noch, ich war die Woche, weil, also ich habe erstens, möchte ich richtig stellen, dass wir haben ich habe lange und viele E-Mails bekommen und DMs zum Thema Zahnpflege.
Aha. Oh Gott.
Und, also neben meiner nachlässigen Zahnpflege wurde auch deine Flossing-Erfahrung sehr kritisch gesehen, würde ich mal sagen. Aber es gibt eine Lösung für alle Probleme. Ich habe es auch schon getestet die Woche und es ist tatsächlich die Lösung. Es gibt ein Produkt, das nennt sich Interdentalbürsten. Hast du das je gehört?
Nee, aber ich mache gerade Safari auf und guck's mir sofort
an. So ein Zahnstocher, der so Riffel hat sozusagen. Und damit kannst du quasi flossen, aber du hast so einen Griff vorne und die schmecken auch noch so nach Menthol. Es ist ein unfassbar geiles Produkt.
Kenn ich,
und ist tatsächlich total geil und löst alles, wenn du das quasi nach dem Zähneputzen und vor der Munddusche machst, dann alles perfekt. Munddusche, sagt man, dieses Mundwasser oder was auch immer, dann bist du perfekt gepflegt. Also ich würde dir ans Herz legen, dass du dir Interdentalbürsten holst. Das wurde mir ans Herz gelegt und ich, das hat mein Leben verändert. Seitdem habe ich sehr, sehr, sehr saubere Zahnzwischenräume. Es ist echt überraschend, was da abends noch rauskommt, so vom Frühstück, kann man noch sagen.
Ja, ich liebe es ja auch, dass wenn man ich wollte Mittag kurz essen und habe mir dann noch so ein Glas Wasser reingestürzt und dann, kennst du das, wenn man den Mund dann so umspült, also ich neige dazu dann eher so wie beim Gurgeln einen Schluck Wasser in den Mund zu nehmen, dann so, um dann so alles aus den Zwischenräumen zu kriegen. Und wenn du dann runterschluckst das Wasser und dann merkst, was da noch so an Geäst vom Essen übrig geblieben ist, bin ich auch immer wieder erschrocken, wenn man das nicht machen würde, was sich da so über den Tag sammelt. Wahrscheinlich brauche ich dann auch Interdentalbürsten. Interdentalbürsten, ja genau. Ja.
Bitte kaufen, das verändert das Leben.
Das verändert das Leben.
Dann war ich letzte Woche,
ja,
habe ich eine kleine Vergangenheitsreise gemacht. Mhm. Oder zumindest, also ich habe oft an dich gedacht tatsächlich, am Mittwoch. Ich war nämlich am Mittwoch bei Jimmy Kimmel
als
Zuschauer. Da konnte man kurzfristig, die am Montag aufgemacht, da konnte man Tickets kaufen, die waren umsonst. Und ich habe natürlich die ganze Zeit an Halligalli gedacht und wie das damals so war und wie das ist.
Und?
Ich habe ganz, ganz viele Fragen, da müssen wir jetzt einmal durchgehen. Haben da Tickets Geld gekostet bei Halligalli oder bei JKP7? Das kostet was.
Ja, das ist aber quasi ein Unkostenbeitrag, wie man so schön sagt. Weil man natürlich
Deutscher geht es nicht, jetzt Unkostenbeitrag.
Ja, nein, aber die Idee dahinter ist so ein bisschen, wenn du es umsonst machst, dann ist es kein Schmerz und dann kommt die Person eventuell nicht und dann hast du aber das Problem, dass halt einfach, keine Ahnung, 500 Tickets verkauft werden, es kommen aber nur 80 und dann stehst du da. Wenn es aber was kostet, kommen die Leute und dafür gibt es dann aber auch eine Kleinigkeit zum Snacken, was zu trinken und man kann Joko und Klaas live sehen.
Verstanden. Bei Kimmel kostet es nichts. Ist erstmal umsonst. Aber
ja, das ist aber, Entschuldigung, wenn ich da unterbreche, der ist aber auch ein bisschen ein größerer Star. Das ist logisch, dass die Leute da sehr gerne auch hingehen, so, wenn du dann da eins bekommst. Das ist so, der Vergleich hinkt wahrscheinlich ein bisschen, weil wir einfach nicht Kimmel sind.
Ja, aber die sind ja auch am Hollywood Boulevard. Das heißt, wenn es nicht voll ist, machen die einfach die Tür auf und schicken so Leute rein. Man muss man muss geimpft sein, um dorthin zu gehen. Dann wird das so gescannt und dies und das. Dann wird aber kein Test mehr gemacht. Dann kriegt man da eine Maske und zwar alles so, ich weiß nicht, also so ich, wie gebrandet? Die Maske, nee.
Gebrandete Maske, so Kimmelmaske oder ganz normale?
Nee, ganz normale. Aber es war, also war es total geil. Also es war, die verschiedenen Stationen, die ich habe ja, keine Ahnung, anderthalb Jahre bei euch jeden Montag abgehangen und es war sehr ähnlich. Also so, es gab so,
ja?
Aber eins muss man sagen, die Florida ist ungefähr 30 Jahre jünger als die California oder wie auch immer die Firma von Kimmel heißt, die California TV, das sind alles total alte Menschen. Die sind aber halt seit 18 Jahren sind die schon da und die sind auch alle, also selbst der Steadicam Operator, der war 60. Ich wusste nicht, ich dachte, wenn man Steadicam macht, das ist ja diese sehr schwere, rückenschädigende, also da sitzt man mit 50 im Rollstuhl. Das dachte ich, weil das ja tatsächlich so schädlich ist, wie es nur geht. Ich habe noch nie einen 60-Jährigen gesehen, der eine Steadicam hat. Dort, ja. Der war, also und alle waren total alt, weil die seit 18 Jahren das Gleiche machen, glaube ich. Und das wiederum ist ja im Fernsehen, also ich weiß nicht, ist bei, ich sage jetzt mal Kai Pflaume, hat der ein älteres Team dann bei sich? Sind da die Kameramänner auch 55 oder,
nee,
oder
das ist ja also weitestgehend immer so, da gibt es glaube ich jetzt nicht so viele. Ich glaube, das ist dann schon immer, wenn man dann hört, wir hätten gerne den und den Kameramann gehabt oder die und die Kamerafrau und dann heißt es immer so, nee, das geht nicht, weil der ist in der und der oder sie ist in der und der Zeit bei der und der Produktion. Das ist schon sehr, 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 sehr gleich.
Okay. Und dann Warm-up, da erinnere ich noch. Das war immer ein schöner Moment für mich, weil ich musste ja immer so ein paar Fotos machen und immer wenn ich dahin, dann war der, wie auch immer, der Warm-upper von euch hieß, ist es immer noch der gleiche? Gibt es immer noch einen Warm-Upper?
Mike.
Und das ist der gleiche von früher, ne?
Ja, also jetzt hat er nichts zum Warm-Uppen gehabt die ganze Zeit, ne? Aber
Und also Kimmel spart sich denn. Der zeigt einfach auf großen Screens und Best-of. Da gibt es keinen Warm-Upper.
Kannst du bei Raab, war das auch so, wenn du bei Raab Gast warst, gab es ganz kurz so ein kleines Hallo, ne? Also dann ist Stefan persönlich rausgekommen und hat allen einmal Hallo gesagt und hat dann auch so Gags abgefeuert, 5, 6, 7 Stück, ist dann verschwunden. Und dann liefen auch einfach Highlight-Matzen.
Ja, so ist es bei Kimmel auch. Und die, was total geil ist, sind die Yelp-Reviews. Also du kannst ja quasi das Studio bewerten.
Okay.
Und da sieht man die Teilung von Amerika. Also da sind entweder 0 oder 5 Sterne. Und die 0 Sterne sind auch alles Trump-Supporter, die halt total das lächerlich finden, dass er auch nur einen Witz über Trump macht und alles so bescheuert ist und dies und das. Und es ist sehr, sehr lustig, sich die Yelp-Reviews des Kimmel-Studios sozusagen anzuschauen. Nee, und sonst war es aber also tatsächlich voll geil, wie... Also der ist halt so tight und so geil und so. Ich bin ein großer Fan von dem, dessen, also die Monologe, ich gucke tatsächlich inzwischen jeden Abend die von 3 Leuten die Monologe, von Kimmel, dann von, jetzt fällt mir der andere Name nicht ein, wie heißt der andere Jimmy? Fallon.
Fallon, ja.
Und von Stephen Colbert. Und Stephen Colbert fand ich richtig scheiße ohne Publikum und jetzt mit Publikum ist er wieder der absolute König. Ich finde Stephen Colbert unfassbar geil und ich sag mal so, manchmal rutscht da auch von der deutschen Late Night ein Monolog rein. Das sind schon echt unterschiedliche Ligen, leider. Ich weiß nicht, warum das so ist. Warum kann der Amerikaner so geil, also warum ist der Monolog so geil? Dieses anfangs 8 Minuten Dings.
Kann ich dir nicht sagen. Ich würde sagen, die Sprache hilft sehr. Glaube ich wirklich. Ich glaube, dass die englische Sprache viel pointierter ist, weil du viel weniger Vokabeln brauchst, um etwas zu on-point beschreiben. So, da ist genau, was ich eben gesagt habe, Unkostenbeitrag. Ne? Welcome to Germany. Ich glaube wirklich, das ist einfach so, es gibt weniger Worte, um Situationen zu beschreiben. Im Englischen würde ich jetzt einfach mal ganz unwissend formulieren. Und ich würde sogar so darauf zurückführen, ich durfte ja irgendwann mal in Hollywood eine Rolle in einem Film spielen und habe dann danach auch fürs EPK so ein Interview gemacht. Und das Team hat sich weggeschmissen. Die haben Tränen gelacht bei meinen Antworten. Und ich würde jetzt nicht sagen, dass ich einen anderen Humor habe, nur weil ich etwas auf Englisch beantworte, aber ich konnte irgendwie pointierter sein und mein damaliger Agent, der da damit war, meinte so, das war Wahnsinn, warum warst du auf einmal so witzig? Und ich dachte mir, das kann doch nicht sein, es muss auch was mit der Sprache zu tun haben und mit der Spielfreude, die man da mit der Sprache hat. Ich kann es mir nicht anders erklären. Und wahrscheinlich aber auch ich meine, wer hat's erfunden? Ne? In dem Fall ist es halt einfach was sehr amerikanisch Entertainiges und da liegt den Amerikanern einfach die Unterhaltung doch nochmal ein bisschen mehr im Blut als wahrscheinlich jedem Deutschen, der sich noch so viel Mühe gibt, so zu sein wie ein Amerikaner. Da gibt's halt immer auch nur den Blick nach drüben und den Vergleich und sehr wenig aus dem eigenen Können oder eigenen Wissen, wie man etwas gestaltet. So, da ist ja die Dramaturgie eines Gags ist ja eigentlich überall gleich. Man muss sie dann immer nur so ein bisschen feintunen, um besser damit anzukommen. Und ich glaube, das ist bei den Amerikanern aufgrund dessen, dass das schon so viel besser vorgelebt wird, wenn du TV oder Late Night sozialisiert wirst, dass du dann da natürlich drauf aufbaust, während du in Deutschland halt einen Schmidt hattest und der schon lange nichts mehr macht.
Und hast du je mal einen Monolog gemacht? Also hast du das mal getestet?
Kann ich nicht.
Hast du das mal? Aber du hast es probiert mal.
Ja, wir haben es ja, wenn du so willst. Unser Monolog war ja ein Dialog bei Home, ja. Neo und Dings. Aber das lag mir einfach nicht, so sag mal, gut vorbereitete Pointen so vorzutragen, dass sie auch noch eine haben.
Das heißt, weil er liest ja wirklich auch viel ab. Also du siehst den Teleprompter und so weiter und du siehst die Autoren. Ich bin dann pinkel gegangen zweimal. Die sitzen da mit den Rechnern und machen noch kurz davor dies und das und schreiben noch den Witz um, weil die ja hochaktuell auch immer sind. Also keine Ahnung, um 16.30 Uhr haben sie aufgenommen, 17.30 Uhr waren die fertig. Und also es ist crazy, wie sie quasi ganz am Ende noch irgendwas mit reingenommen haben. Also die ich glaube schon, dass ganz schön viel auch fremd geschrieben ist dort. Und
total,
bei dir, also
auch, ja.
Hast du überhaupt Autoren? Weil, also.
Also ich habe in dem Sinne Autoren für Shows, ja, weil die ganzen Moderationsblöcke und so, das mach ich alles mit Jakob oder Jakob macht das und dann besprechen wir es in der Sendung, in den Proben. Da ist Jakob auch tatsächlich neben dem Fakt, dass er da bei Klaas der Co-Host ist oder der, ich sage ja immer, Klaas ist der Co-Host, weil wenn du nach den Sitzregeln einer solchen Show gehst, dann ist es komisch, dass der Jakob links sitzt und Klaas rechts, weil wenn du das bei Halligalli sehen würdest, dann wäre es so, dass Jakob auf Klaas Position sitzt und Klaas auf meiner, wobei wir da glaube ich schon mehr auf Augenhöhe waren, auch wenn sich das nie so richtig angefühlt hat, weil für mich ist immer der in so einer Show am Schreibtisch sitzt, der Host und die andere Person ist halt einfach so Beiwerk, deswegen habe ich auch immer mehr Klaas zugehört, wenn er die Sendung moderiert hat, als dass ich selber irgendwas gemacht habe, was aber nicht schlimm war, wir haben beide das gleiche Geld gekriegt. Das ist aber bei uns so, dass Jakob dann die Sendungen quasi vorschreibt und sich die ganze Gedanken dazu macht, was wie wo gut hergeleitet wird. Und dann bist du halt in der Probe, gehst das komplette Moderationsbuch einmal durch, während der Probe, also während du moderierst quasi und dann streichst du die Sachen raus, formulierst dir die um oder nimmst auch ganze Blöcke ganz weg, wo ich mich immer sehr schlecht fühle, weil Jakob da nicht wenig Arbeit mit hat. Und man dann irgendwie immer so denkt, so, ah, scheiße, nee, das kann ich so nicht machen, das würde ich gerne anders machen. Und am Ende ist auch eine Sache, die ich dann zum Beispiel von Steven gelernt habe, wenn wir JKP 7 machen, der ist halt immer so geil, der nimmt ja eiskalt die Karte in die Hand und liest die Regeln einfach vor. Was aber dazu führt natürlich, dass du die Regel einfach einmal on point ganz genau vorgetragen hast. Und wenn ich aber anfange, bei Wer steht mir die Showregeln zu erklären, ne, dann fällt mir immer so im dritten Halbsatz noch ein, ah scheiße, jetzt habe ich den Part vergessen, warte, den muss ich jetzt noch reinschieben und dann kommt noch der Part mit, dann hast du einen Punkt und dann hast du ihn eventuell nicht. Und da bin ich mir immer zu eitel, eine Karte in die Hand zu nehmen, weil ich mir immer denke, das ist unsouverän. Und wenn ich das bei Steven aber sehe, denke ich mir so, der macht es so souverän, diese Karte einfach in die Hand zu nehmen, dass es alles andere als unsouverän ist. Aber ich, bei mir fühlt sich das immer wie eine Schwäche an, wenn ich eine Moderationskarte in die Hand nehme und davon ablese. Und alle sagen immer, Joko, tu uns einen Gefallen. Lies bitte einfach die Regeln bei der Erklärung zu dem Spiel ab. Das macht's viel, viel leichter für uns nachher. Aber ich kann es irgendwie nicht, ich weiß es nicht. Aber da ist Jakob derjenige, der vorbereitet und dann erarbeiten wir uns in den Proben ein eigenes Konzept.
Aber
das ist aber
ja
da, glaube ich, nochmal, Entschuldigung.
Da steht ja nicht ein ganzer Satz drauf. Also den Satz, den du sagst, der ist doch nie genauso auf irgendeinem Text, oder?
Nee, also da steht natürlich ein ganzes, also wenn du so willst, liefert Jakob mir eine perfekte Sendung an. Und davon kannst du dann nochmal, wenn ich damit fertig bin, 30% abziehen. Das heißt, ich bin dann so bei 70%, wenn ich die Sendung abgeliefert habe.
Crazy. Okay. Aber das ist ja wirklich ein großer Unterschied. Deswegen ist das auch, also ich glaube, da ist jede Pointe und jeder Satz exakt genauso, wie es geschrieben ist.
Aber auch das musst du können, ne? Also da die Zäsur richtig zu setzen, um dann wiederum die Pointe richtig zu bringen und da auch so diesen Flow drin zu haben und dich nicht davon rausbringen zu lassen. Ich habe ja auch schon tausendmal versucht, irgendwie mit Promptern so straight zu arbeiten, dass du die permanent benutzt, weil sie eine unfassbare Erleichterung wären versus 40 Seiten Text auswendig zu lernen, jetzt mal übertrieben gesprochen. Ich habe aber immer das Problem, ich habe dann genau wie du sagst, ich weiß, was jetzt gleich kommt. Ich könnte es einfach straight vom Prompter ablesen, kann es aber nicht vom Prompter ablesen, weil ich das dann immer auch so frei moderieren möchte und dann will ich dann da hingucken und dann würde ja im Augen- oder im Blickwinkel der Prompter weiterlaufen. Dann muss ich aber beim wieder zurückgucken auf den Kameraprompter wieder genau den Einsatz finden, wo ich gerade eben rausgegangen bin. So, das ist ultra schwer. Und wenn du dann anfängst, so die Welten zu vermischen, also Prompter läuft, du fängst aber an, frei zu moderieren. Die Person, die den Prompter fährt, die ja sich auch so ein bisschen auf deine Geschwindigkeit einstellen muss, die übrigens auch die komplette Sendung wissen muss, weil wenn ich anfange, dann in meinem Kauderwelsch die Regeln zu erklären, muss die Person ja auch wissen, war das jetzt schon in dem Prompter-Part, den ich gerade durchgefahren habe, oder kommt das gleich erst noch? Was muss ich ihm jetzt hier noch anbieten, damit er, wenn er vielleicht doch mal kurz drauf guckt, einen Stichpunkt findet? Weil manchmal hat man ja auch einfach einen Hänger und dann guckst du wirklich kurz hin und siehst dann das entscheidende Wort und dann fällt es dir wieder ein. Aber ich versuche immer weitestgehend ohne Prompter auszukommen, weil ich immer Angst davor habe, dass irgendwas passiert, dass der Prompter versagt. Und wenn du dann nicht frei bist, dann hast du halt komplett verloren.
Crazy. Und weil, also bei Raab waren ja immer so große Karten, oder? Da war ja diese Frau, genau, die quasi diese Karten Q-Cards hochgehalten hat.
Ja.
Der hatte auch keinen Prompter.
Der hat auch keinen Prompter.
Und da, große Karten. Da stehen aber nur so Punkte oder was. Und
genau, aber das ist zum Beispiel, das haben wir bei Halligalli, haben wir das eine Zeit lang versucht, weil wir dann auch immer so einen Weg gefunden haben. Weil Klaas, muss man fairerweise sagen, Klaas hat eine unfassbare Gabe. Der liest 4 DIN A4 Seiten Text und kann die. Punkt. Das ist wirklich, der bringt super erfahrene Schauspieler zur Weißglut, weil der Dialoge einmal liest und kann. Wirklich, ich habe keine Ahnung, wie er das macht, aber er kann es. Ich weiß nicht, ob er sich das drauf geschafft hat, ob er es immer schon konnte. Ich habe keinen Plan, haben wir auch noch nie drüber gesprochen. Muss ich vielleicht mal einfach erfragen, vielleicht kann ich es auch noch lernen. Aber da bin ich halt krass anders. Ich muss was 40 Mal lesen, um es dann zu können. So, und bei Raab war es so, der hatte auch immer die Cue-Cards. Und wir haben dann bei Halligalli auch mal versucht, so für mich, weil für Klaas war es dann immer, wenn wir unseren Opening-Dialog haben, da auch immer ein Kampf. Weil du siehst dann ja, wenn er dich anguckt mit, Joko, du musst noch diesen einen Satz sagen, damit ich dann zu meinem Punkt kommen kann. Und ich bin dann so, scheiße, was war nochmal der Satz, den er jetzt von mir will? Ich sehe nur in seinem Blick, irgendwas fehlt ihm. Was kann ich ihm jetzt noch anliefern? Das war die Hölle, das hat mich immer so hart gestresst. Dann haben wir irgendwann diese Karten versucht. Aber ich habe, glaube ich, nie lang genug durchgezogen, um mit den Karten umgehen zu lernen oder zu lernen, umzugehen, so rum, dass ich das besser handeln könnte, das, was einem auf diese Karte geschrieben wird, dann wiederum auch inhaltlich umzusetzen. Ich weiß noch, meine Lieblingsgeschichte mit Klaas ist, da waren wir bei Raab und wir waren die ersten Gäste. Er hat seinen Opening-Monolog da gehabt und dann hat er so 2, 3 Dinger noch da an seinem Platz gemacht, wo er dann irgendwelche Sachen aus dem Fernsehen gezeigt hat, ne? Und es war dann irgendwie nach uns kam. Das hat er auch dann irgendwie vor kurzem, er hat uns anmoderiert und davor hat er noch gesagt, wer alles in die Sendung kommt und jetzt sind aber erstmal Joko und Klaas da. So, dann sind wir runtergegangen, haben uns da hingesetzt und dann hat Niki irgendwann die Tafel, also Niki ist die Dame, die Karten hochgehalten hat für ihn, die auch heute bei uns Aufnahmeleitung tatsächlich macht, hat dann die Tafel hochgehoben, mit, wo da stand einfach Verabschiedung drauf, ja. Und alles, was Stefan gemacht hat, ist so, ja, schön, dass ihr da gewesen seid, das war TV Total, wir sehen uns morgen. So, Applaus, weil keiner von den Zuschauern hat es halt auch gemerkt und Klaas und ich haben uns angeguckt. Hä? Weil du sitzt dann ja Backstage mit den anderen Gästen, die noch kommen sollten. Das ist so, wieso hatten die jetzt die Sendung beendet? Und dann sagt Niki so, Stefan, du solltest die beiden verabschieden, nicht die Sendung quasi zumachen und dich selber verabschieden. Und es war, ich weiß nicht, ob ihr das bei YouTube noch irgendwo findet, aber das war so ein guter Moment, weil das war einfach so bezeichnend, wie der auch in dieser Sendung drin war. Da stand halt Verabschiedung und da dachte ich so, ah, die Sendung ist schon 7 Minuten alt, dann kann ich jetzt mal den Sack hier zumachen. Dann, das war eine kurze Sendung heute, weil man irgendwann auch so ein Gefühl für Zeit und so verliert. Und dann einfach, er dachte so, das muss jetzt hier vorbei sein. Sowas passiert dann halt auch, wenn man dann den Ablauf nicht mehr richtig im Kopf hat. Und das ist halt einfach mal so, bei mir ist am allerleichtesten, wenn ich so die ganz großen Blöcke im Kopf habe. Und dann hast du ja meistens auch, wenn du moderierst, noch einen Knopf im Ohr. Und dann kriegst du auch irgendwann mal was gesagt von wegen so, ey, pass mal auf, denk bitte dran, du musst jetzt gleich rüber in das und das moderieren. Weil die dann auch schon mal merken, wenn man sich sehr gut kennt in so einer Redaktion, weiß die andere Seite meistens, wenn du anfängst zu schwimmen, da kommen dann so Füllsätze, die keinen Sinn mehr machen und dann kommt meistens so ein kurzer Hinweis aufs Ohr.
Okay. Und die, was ich krass fand damals, als ich bei euch war, ist, dass ihr immer eine Sendung, ich glaube alle 3 Monate oder ich, das wirst du mir jetzt genauer erklären, ihr habt immer eine auf Halde gemacht sozusagen, ne? Also ihr hattet, wenn irgendwas schief geht, hattet ihr eine Sendung, die quasi allgemein war, wenn irgendwer einen Unfall hatte, dass ihr eine senden konntet, oder?
Ja, die war aber nicht alle 3 Monate. Meistens, wir haben meistens, also es gibt tatsächlich so eine Notfallsendung, ne? Da gibt es das Notfallband, dass wenn irgendwas, also bei uns war es ja damals so, wir haben Halligalli aufgezeichnet, dann war das ein Tape damals noch. Also wir konnten aus dem Studio, wo wir waren.
Live on Tape, habe ich gelernt.
Live on Tape, ne? Sozusagen, genau. Ja. Weil wir konnten aus dem Studio, wo wir waren, nicht, man sagt immer absetzen, nach München absetzen. Das heißt, dass die parallel live das Signal dann bei sich hätten einsammeln können, um es dann um 23 Uhr oder 22 Uhr, wann immer wir gelaufen sind, hätten ausstrahlen zu können. Sondern wir mussten dann mit dem Tape der Show, mussten wir an einen bestimmten Ort in Berlin fahren, dann an den Medienhafen. Und dort wurde dann das Tape quasi nochmal eingeladen auf eine Festplatte und von der Festplatte dann per Glasfaserleitung nach München geschickt. Und da gab es auch immer zwei Kuriere, die unabhängig voneinander mit diesem Tape losgefahren sind, für den Fall, dass einem Kurier etwas passieren sollte oder ein Kurier im Stau stehen bleibt. Oder waren auch meistens Motorradkuriere, dass die halt dann auch um Stau rumkommen können. Aber das war immer schon so Backup, 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 Backup. Und das hatte dann auch mal ganz viel damit zu tun, wie gut läuft die Ausspielung der Sendung. Weil wir hatten einen Ü-Wagen, also einen Übertragungswagen, wo dann quasi wie so ein LKW-Anhänger ist, wo alle Technik drin ist, wie in einer richtig fetten Regie so. Das ist meistens immer bei Live-Events stehen die, wenn an ungewöhnlichen Locations, wo halt keine Regie dabei ist, existiert. Wir waren zwar in einem sehr, sehr guten großen Studio in Berlin damals, aber wir hatten keine Regie, die Möglichkeiten hatte, die man heutzutage so braucht, und deswegen hatten wir immer eine Regie draußen stehen, also einen Ü-Wagen draußen stehen, und da wurde dann quasi die Sendung aufgezeichnet und ausgespielt. Das heißt, das Band musste auch erst noch quasi, nachdem die Sendung fertig war, ausgespielt werden. Du warst aber dann meistens so gegen 19 Uhr aus dem Studio raus, also fertig. Dann wurde die Sendung nochmal konfektioniert, dann kommen ja die ganzen Grafiken drauf, das war dann so wahrscheinlich so 8. Dann wurde die Sendung ausgespielt, das war dann 9 und um 10 ging es ja aber los. Das heißt, du hast eigentlich, bist du losgefahren mit dem Tape um 9, um 10 Uhr, ich glaube 22:15 war unsere Zeit, ja, oder 22:10, wurde dann wiederum die Sendung begonnen. Das heißt aber, wenn du um 9 losgefahren bist, bist du wahrscheinlich so um 9:15 an der Position gewesen, wo dann die Sendung nach München überspielt wurde, in die Sendezentrale. Das heißt, die Sendung lief dann so 40 Minuten, aber das heißt, du hast ein Delay von 15 Minuten da drin. Weißt du, was ich meine? Also während noch überspielt wurde, wurde aber auch schon gesendet. Und dafür brauchtest du dann, für den Fall, dass da mal was bei passieren sollte, brauchtest du halt dieses Notfallband, was immer quasi auf Abruf war, das, wo die Anmoderation mal war, wenn sie das hier sehen, ist etwas richtig schief gelaufen. Und dann haben wir kurz erklärt, was Sache ist, und das war dann quasi so eine Backup-Sendung. Wir haben aber dann teilweise immer zwei Sendungen gemacht, weil wir ja auch Duell um die Geld zum Beispiel noch hatten damals. Meine Lieblingssendung, von der ich bis heute nicht weiß, warum wir sie nicht mehr machen dürfen, aber weil die einfach mal so Bock gemacht hat. Man saß da, hat halt gespielt, hat gezockt, es war wahnsinnig witzig und war einfach immer eine gute Runde und in dem Studio von Halligalli vor allem. Und da haben wir dann teilweise immer eine zweite Sendung aufgenommen, dass wir auch an einem Abend dann mal Halligalli aufnehmen können, weil wir natürlich die Studio-Crew, hast du eigentlich das Jahr im Voraus durchgebucht für die Tage, an denen du sie brauchst. Und wenn du dann den zweiten Tag hättest aufmachen wollen, dann war das immer sehr, sehr schwer, die gleichen Leute zu bekommen. Und du wolltest aber so ein Team grundsätzlich immer gleich haben. Das heißt, wenn du eine andere Sendung in dem Setting von Halligalli aufnehmen wolltest, musstest du an einem Tag mal zwei Sendungen aufnehmen oder auch mal zwei Sendungen aufnehmen, weil man sagt, ey, da müssen wir irgendwo hinreisen, weil Duell um die Welt irgendwie notwendig war oder weiß ich nicht was. Also wir haben uns immer so einen Puffer verschafft, um vielleicht auch, wenn wir noch ein Best-of machen wollten für nach der Staffel oder so, dass wir das dann am Ende nochmal aufnehmen, dafür dann aber zwischendurch eine Sendung doppelt aufgenommen haben oder all sowas. Also es war, ach, wenn man da so drüber nachdenkt, eigentlich eine ganz geile Zeit.
Ey, es war, also ihr habt vor allem jede Woche. Das ist ja, ja das jede Woche, Verrückte gewesen.
Also du hast eigentlich unser Social Game damals begonnen, ne? Ich weiß noch, genau. Wir haben mal Snapchat zusammen gemacht. Hast du einen Snapchat erklärt. Genau.
Ja, ich habe über diese Notfallsendung habe ich jetzt halt, ich mache ja immer noch Morning Glow Ripke, jeden Tag jetzt ein halbes Jahr und habe es eben einmal auch vergessen hochzuladen. Also das war übrigens sehr lustig, weil, also keine Ahnung, da hören 1000 Leute zu oder sowas, aber die sind immerhin am Start und die haben das in ihre Morning-Routine eingebaut und die putzen halt Zähne dabei oder gehen zur Arbeit dabei oder was auch immer, und dann bin ich einmal eingepennt, bevor ich auf Veröffentlichen geklickt habe. Weil ich halt das abends mache. Also ich nehme ja immer um 19 Uhr hier auf, lade rüber, nehme auf und laufe dann zurück und lade dann hoch, und dann habe ich irgendwie vergessen, auf Veröffentlichen zu klicken. Und am nächsten Tag bin ich zu zornigen DMs aufgewacht, weil die tatsächlich gesagt, also wenn du halt Leuten was ich auch verstehe, wenn du in der Routine drin bist, dann wird es natürlich schwierig, wenn die mal weg ist und so weiter. Und das aber, also bringt natürlich Bock, aber ich habe überlegt, eben auch eine auf Halde vielleicht. Also weißt du, so, dass man mal ein Backup hat, wenn irgendwas passiert, wenn irgendwo, also ich bin schon überrascht, dass ich ein halbes Jahr es geschafft habe, jeden Abend zwischen 17 und 19 Uhr zumindest eine Stunde Zeit zu finden, weil es ja schon immer dauert, das sind so Links und also Sachen und was halt passiert ist an dem Tag, ist ja tagesaktuell sozusagen. Ja. Und das ist schon, also da habe ich auch drüber nachgedacht, was ihr da gemacht habt, ist echt, also dass es immer gut ging und dass nie was schiefgegangen ist, ist voll ja schon, geil, ja. Also Hut ab, dass es gerade in so einem tagesaktuellen Geschäft. Ich habe aber noch eine Sache, die ich als Spion entdeckt habe und die ich dir jetzt hier, vielleicht könnt ihr das ja integrieren bei euch. Was die wirklich viel machen, sind individualisierte Werbung. Das heißt, die nehmen die Sendung auf und danach macht, also Guillermo ist sein Sidekick, machen die nochmal 4 Werbungen, die quasi danach und davor laufen, die von denen selbst, also wo einmal Wodka, einmal Amazon, einmal was auch immer, und dann haben die quasi, oder eine App und dies und das, und dann machen die Mini-Sketches, die auch nicht so super witzig sind, aber halt so, und die nehmen sie in der Sendung auf. Mhm. Ist so ein bisschen, ich habe dran gedacht, ihr habt ja einmal alle Werbung selber eingesprochen in, genau, so einem Karussell, ne? Ja. Bei Halligalli, und das machen die in jeder Sendung. Die haben pro Sendung 2 individualisierte Partner mit jeweils 2 Spots, wo die Varianten haben, wo sie dann, keine Ahnung, auf die LED-Wand haben sie einen Poolring reingemacht, dann ging es um irgendeinen Hard Seltzer und dann kommt Guillermo rein und dann sagen sie ha, und dann irgendein stumpfer Witz über Waxing und, also Vaccination, I'm waxed, und dann so, jetzt waxen wir dich, und dann wird er halt, die Brusthaare werden ihm rausgerissen. Und das wiederum findet ja in Deutschland gar nicht statt, oder? Oder nimmst du individualisierte Werbung bei deiner Show? Die ja jetzt übrigens losgeht. Die Show
die
ist
losgeht,
nächste Woche, ne?
Ist nächste Woche, ja. 13. Oh,
geil. Und da gibt es aber keine individualisierte Werbung, oder?
Nee, tatsächlich nicht. Das ist aber dann auch, also keine Ahnung, woran es liegt. Hätte ich jetzt wahrscheinlich ganz dünnes Eis betreten, wenn ich jetzt angefangen hätte, das zu bewerten, warum, wieso, weshalb, aber gibt es mal, aber das ist dann immer so explizit dann auch vom Sender gewünscht, dass du dann auch richtig vorbereiten musst. Also da, wenn da jede Woche jemand so klug wäre und das verstehen würde, das ist ja so ein bisschen, wenn du so willst, wie Podcast-Werbung, ne? Die Hosts sprechen selber ihre Werbung ein. Das ist ja was, wo ich persönlich glaube, dass das immer viel, viel charmanter und besser ist als jeder Werbespot, der sich von irgendeiner krassen Kreativbude hätte ausgedacht werden können. Aber ja, weiß ich nicht, ob da deutsche Marken zu wenig Risikobereitschaft besitzen. Das Absurde ist ja, auf einer Audiospur, siehe alle großen erfolgreichen Podcasts, gibt es das. Auf einer Videospur, die ja dann sogar noch die Ebene Gesicht hinzufügen würde, gibt es das auf einmal nicht mehr. Macht für mich irgendwie keinen Sinn, hast du vollkommen recht.
Ja, können wir verändern.
Machen wir eine Agentur für Live-Werbung. Vielleicht sollte man so einen Werbepodcast machen, wo man nur Werbungen vorliest. Wäre das interessant?
So, ich habe noch einen Content of the Week sozusagen für dich. Ich habe ich habe was geschaut auf HBO Max. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie man das konsumiert in Deutschland. Kannst du HBO Max gucken?
Wahrscheinlich nicht, ne? Ich weiß nicht, wo.
Aber hoffentlich.
Ja, geil, hoffentlich, aber leider nein.
Also, es heißt Generation Hustle. Und es war wirklich. Es ist so eine 10-teilige, immer 42 Minuten Doku-Serie über Leute, die einfach hustlen, über einzelne Fälle. Und ich kam nicht drauf klar, was da passiert. Also wie das alles so ist. Das Ponzi-Schemes sind das vor allem. Also Ponzi-Schemes, sagt es was, sind so, wenn du Geld reingibst und dann den zweiten Investor bedienst du, mit dem Geld des zweiten Investor bedienst du den ersten Investor. Weißt du, also du sagst dem ersten, gib mir 100.000, ich mache daraus 120.000, und dann sagst du dem nächsten, gib mir 120.000, dann gibst du die 120 dem ersten und sagst, hier, guck mal, und dann gibt er dir wieder 500, und so ist dann ein Schneeballsystem quasi in Gange, und dann irgendwann kippt es halt. Und davon gab es halt so, aber so die generelle Identity Fraud auch, also so wie Leute mit einfach Betrüger. Einfach kleine Betrüger und große Betrüger, so von, dann diese Anna Delvey, sagt ihr das was? Die Deutsche, die in New York, diese Instagram, die dann immer so gesagt hat, oh, meine Kreditkarte geht jetzt gerade nicht in Marrakesch, sorry, hast du mal 70.000? Und dann hat ihre Freundin das bezahlt und so.
Nein.
Hast du von der mal gelesen? Das ist so eine wahnsinnige, das ist eine Deutsche, also ursprünglich glaube ich russisch, und hat in Deutschland gewohnt dann und ist irgendwann, hat sie sich so ein bisschen hochgefakt und hat
aber
immer
die,
erzählt,
aber, oder ist das so New Yorker High Society?
Genau.
Ja, ja,
genau. Doch, und hat sich dann da reingelabert und hat überall gesagt, ich bin hier Kunsterbin und das ist, und hat halt so vier unterschiedliche Leute erfunden, von irgendwie Generalsekretären zu Dings und aber auch so Typen, die halt so Partys veranstaltet haben und gestohlene Beats-Kopfhörer verkauft haben. Also so, oder WeWork.
Crazy.
Ich meine, hast du auf dem Zettel, was bei WeWork los war? Wie dieser Typ einfach mit seiner Frau aktiv einfach gelogen hat. Einfach alle Zahlen komplett erfunden hat und das alles zusammengefallen ist. Also unfassbar geil.
Wirecard-mäßig, meinst du?
Total. Und jede einzelne, also die Wirecard würde da perfekt reinfassen. Und vor allem, und das ist abgefahren, ne? Die haben halt die ganzen Leute als Interview. Die haben Beteiligte, Betroffene, teilweise auch die Hauptdarsteller, die halt ein Interview geben wollen, weißt du, also die, die betrogen haben, und immer so ein FBI-Typ. Warum dürfen in Amerika so FBI-Typen 2 Jahre danach dann auch mal ein Interview geben, wie sie den gefangen haben?
Sagen, ja,
das
ja,
kann doch nicht sein. Also so,
ja,
so in Deutschland ist es nicht erlaubt, oder? Da ist ja nicht der Kripo-Beamte, der mal erzählt, wie er, keine Ahnung. Dagobert,
aber da sind wir wieder vielleicht bei dem Amerikaner, der dann irgendwie das Entertainer-Gen besitzt und sagt, ist doch spannend, wenn der Polizist mal erzählen kann, wie er das gemacht hat. Während die Deutschen sagen, nee, das könnte ja risikobehaftet sein, wenn dann daraus wiederum andere Gauner sich ableiten, wie man sie fassen könnte.
Genau, und dann so ein geiler Kolumbianer, ein kolumbianisches Straßenkind, der adoptiert wurde nach Amerika. Und dann hat er sich einfach Prince of Dubai oder sowas, Prince Dubai 08. Und in Miami hat er sich dann so hochgeschallert und ist irgendwann, ist er an eine Kreditkarte vom saudi-arabischen König gekommen. Der hat einfach behauptet, er wäre der, und irgendwann ist er zu American Express und dann hat er gesagt, meine Kreditkarte ist weg. Und dann konnte er irgendwie die 3 letzten Ausgaben, konnte er sagen, warum auch immer. Und dann haben die dem eine Black American Express gegeben und er hat sich, und dadurch hat er, das hat auch niemand gemerkt, weil der halt in Miami irgendwas ausgegeben hat. Die wussten nicht so richtig, wer das da jetzt ist, aber haben halt gesagt, ja, irgendwie wird er schon zu uns gehören. Und hat sich dann, also unfassbare einzelne Geschichten und jedes für sich, so, dass du denkst, es kann doch nicht sein, dass du damit durchkommst. Und diese ganzen, also die ganzen Identitäts-Sachen.
Aber gibt es das als Podcast irgendwo, dass man das hören könnte? Weil es ja auch wahrscheinlich True Crime wahrscheinlich gar nicht so uninteressant ist, sich das anzuhören.
Ich glaube, die Grundlagen sind diese New York Times Artikel, die langen Pieces in der New York Times, wo so Kriminalfälle vorgestellt werden, die so wirklich sauber recherchiert sind und wirklich verschiedene Leute. Aber also, ich hab's verschlungen und alle 10 Folgen wirklich jedes Mal fassungslos, mehrfach, völlig fassungslos, wie man denkt, dass man damit durchkommt. Und ja, habe jetzt auch ein bisschen Schiss, dass irgendwer, also ich bin ganz froh, dass ich mit dir hier, wir haben ja auch eine GmbH zusammen, also wie die, und auch so Startup-Heinis, der eine Typ hat einfach die ganze Zeit nur erzählt, er war bei einer der ersten 10 Mitarbeiter von Google. War er halt nicht, aber das hat ausgereicht in jedem Gespräch, dass jeder dachte, oh Gott, der kennt sich aus, wenn er der Erste, also wenn er da am Anfang war. Dann ist er in einen Ort, irgendwo in Virginia, wo quasi das erste Glasfasernetz Amerikas da war und die schnelles Internet hatten vor 8 Jahren. Und da hat er gesagt, ich bin hier der Startup-Typ. Und dann haben die so Interviews mit allen Leuten, die alle sagen, der hat mich ja gar nicht betrogen am Ende. Der ist nicht zu mir gekommen und hat gesagt, kannst du investieren in meinen Fonds, sondern ich bin zu dem gegangen, weil ich das gesehen habe, was der da gemacht hat und weil ich dieses Startup habe gesagt habe und ich gesagt habe, hier, ich will investieren und ich wusste, dass das ist. Ich habe dem aktiv mein ganzes Geld gegeben und das ist ja auch, also in den New York Times Pieces kommt ja oft auch mal raus, viele der Betrogenen wollten auch ein bisschen betrogen werden, weißt du, also es ist jetzt gar nicht so, also es ist eine, die sind schon große Einladungen, die da teilweise, ja, genau. Ja. Das ist es ja. Und da, also ich freue mich, ich weiß nicht, es gibt jetzt einen Podcast über Wirecard, ne? Den habe ich irgendwie halb angefangen und dann aber nicht weitergehört. Ich weiß nicht warum. Aber also das ist ja auch der wahnsinnigste Fall, wenn da mal was rauskommt.
Unfassbar.
Wenn das mal so sauber. Aber und der Typ ist immer noch weg, ne? Niemand weiß,
ja,
wo
also,
der ist.
Falls oder du ist gefunden, Deck, falls du den auftust für mich als Talkgast, da wäre ich auch im Urlaub bereit, nochmal eine Folge aufzunehmen.
Ja, so ein kleines.
Kleiner Aufruf hier. Jan, bitte melde dich doch mal bei uns. Ja, du kennst unsere Instagram-Profile wahrscheinlich nicht. Einmal ist es Paul Ripke und einmal Official Yoko. Es wäre ganz gut, wenn du da vielleicht mal ganz kurz eine DM hinschicken könntest. Dann könnten wir uns mal drüber austauschen und wir würden dich auch nicht ans Messer liefern. Erstmal nicht.
Genau. Bei Kimmel war ein Typ zu Gast, Billy Crystal. Ich weiß nicht, ob du den auf dem Twitter hast.
Lieb ich.
Ja. Unfassbar, wie geil der einfach Pointe nach Pointe abgefeuert hat.
Und der ein bisschen ist so ultra hart, ne? Der ist so
ultra.
Immer so ein bisschen
mega aggro. Ja. Und ja, immer so an der Kante und hat ihn auch immer so ein bisschen und dies und das und da geschossen und hat dann gesagt, ja, ich bin LA Clippers Fan. Also seit 18 Jahren gehe ich dahin. Oder seit 3,2 Millionen Dollar, was die Anzahl des Geldes für die Tickets ist. Auch erstmal als Intro. Und was der aber gemacht hat, war synchronisieren. Der war, also der hat irgendwie Monsters, irgendwas, so immer neue Serie auf Disney Plus, deswegen war er da. Die haben ja immer, das finde ich so geil, das finde ich auch ein bisschen tighter irgendwie. Das, also in Amerika, wie abgeklärt die da hingehen, da ist klar, wir müssen was promoten. Wir machen im Intro und im Outro gefühlt, weißt du? Am Anfang und am Ende promoten die was. Und in der Mitte sind aber wirklich ein paar Tagesaktuelle. Die Clippers gewinnen gerade, deswegen er ist bei den Clippers. Lass darüber reden. Und dass sie dann so 3-4 Sachen irgendwie zusammensuchen, die dann da, also es ist schon echt immer tight gemacht, finde ich. Und gerade die Gäste sind auch abgeklärter, habe ich so das Gefühl.
Ja, die bringen auch einfach was mit. Also, genau. Ja. Aber die bringen einfach was mit, die bringen eine Geschichte mit. Du musst denen keine Fragen stellen, sondern eigentlich musst du nur vorher einmal sagen, ey, welche Geschichte willst du erzählen? Und die haben alle eine Story vorbereitet, damit es auch unterhaltsam wird. Und das ist ja die Magie. Also das war auch immer bei Halligalli, fand ich es dann auch mal krass, egal wer international da war. Du hast gesagt so, ey, lass uns am Anfang und am Ende einmal ganz kurz da über deine Sachen reden, ja. Das, was du so zu promoten hast und dazwischen, lass uns gucken, wo wir hinkommen und idealerweise sagst du mir jetzt 2-3 Themen, über die wir reden können. So, und das war für die immer total klar, während jeder oder jede Deutsche gerne wollte, dass man 15 Fragen zu dem Film stellt. Wie war es denn bei den Dreharbeiten? Wie war es denn am Set? Nimmt man die Rolle mit ins Bett, so ungefähr? Und da wurde man dann aber auch komisch für angeguckt, dass man solche Fragen stellt und man wundert sich halt, warum kein Gespräch entsteht, weil aber natürlich keiner eine Story mitbringt. So, das ist ja genau wie wenn wir, es gibt ja auch bessere und noch bessere Folgen von AWFNR, die Folgen, wo man die geilen Geschichten erzählt, das sind halt die uns am meisten Spaß machen und ich glaube auch jedem Hörer oder jeder Hörerin am meisten Spaß macht. Und das ist dann, finde ich, wiederum genau das, was die drauf haben und dann gerade auch so ein Typ wie hier Billy Crystal, der dann da einfach auch geil ranten kann. Und ein Großer ist ja weg jetzt leider. Ne? Conan O'Brien hat aufgehört, den habe ich immer geliebt. Letzte Woche, aber da bin ich auch mal gespannt, was danach kommt. Das habe ich noch gar nicht gelesen, aber da wird ja auch irgendwas für HBO wieder machen. Aber das ist schon, glaube ich auch. Ich habe einmal tatsächlich Letterman gesehen in New York. Da war ich bei MTV und da haben die mir dann die MTV-Kollegen aus New York Letterman-Tickets besorgt. Da weiß ich gar nicht mehr, wer da zu Gast war. Scheint nicht so beeindruckend gewesen zu sein, aber das war auch schon faszinierend, das einfach mal zu sehen, wie die da auch im Vorraum schon angeklatscht wurden. Also das Publikum. Da wurde ich ganz kleinlaut und schüchtern, wie die in diesem Raum, bevor sie ins Studio durften, schon komplett ausgerastet sind, ohne dass überhaupt irgendwer da war. Are you guys ready for David Letterman? Und dann alle so, wuhu! Und es war so, oh Gott, wir sind noch gar nicht drin, warum soll ich denn jetzt schon meine Energie verballern? Aber das ist halt einfach anders bei euch in Amerika, Punkt.
Absolut, hundertprozentig. Aber was er ja macht, Billy Crystal, ist Synchronsprechen. Und ich habe es ja vorhin schon mal so kurz geteased. Ich hack mich ja immer in deinen Kalender, da war ein Termin letzte Woche, du hast irgendwas synchronisiert und ich sag mal so, es hat länger gedauert, als es geplant war. Ne?
Ja, also ne.
Hast dich da ein bisschen schwer getan, habe ich gehört. Also worum ging
es? Es ist nicht so meins. Ja, also
und was ist denn daran schwer? Also erklär mir erstmal
technisch. Die Präzision ist einfach unfassbar undankbar und du weißt, wie unpräzise und wie sehr ich aus dem Bauch komme und nicht präzise bin. Und wenn du dann da stehst und dann musst du aber natürlich so ein bisschen die Lippensynchronität, das ist ein Animationsfilm gewesen, Happy Family 2 heißt er, und die Anfrage kam, ich hatte Zeit und ich durfte den Bösewicht spielen und dann dachte ich mir so, geil, weil ich habe ja bei Minions, Despicable Me, durfte ich das ja auch schon mal machen und das hat irgendwie Bock gemacht, so der Böse dann in so einem Film zu sein, weil die ja dann auch immer sehr, sehr ausgeprägt und dadurch, dass es einfach Animation ist, auch immer nochmal sehr geile Gadgets haben und einfach coole Bösewichte möglich sind. In dem Film auch so. Und dann habe ich gesagt, okay, das mache ich. Und es waren auch nur, ich glaube in Anführungsstrichen, nur 80 Takes. Also überschaubar. Das dachte ich dann auch. In Minute 4, als ich da stand, wusste ich, warum ich das so lange nicht gemacht habe. Weil ich bin halt dann so, ja, das habe ich doch gerade genauso gesagt. Du hast dann einen Regisseur, dann hast du jemanden, der schon den Tonschnitt macht und jemanden, der quasi vom Fach ist, weil natürlich habe ich das nicht gelernt und ich kann es nicht. Und dann weißt du auch, warum das eine richtige Profession ist. Also warum Menschen da wirklich eine Synchronsprecher bekommen vollkommen zu Recht gutes Geld, wenn sie dann die großen Filme machen, weil das einfach unfassbar genau sein muss, was die dann da abliefern. Da kannst du nicht mal eben so aus der hohlen Hand einfach deinen Text da so runterlesen, sondern du musst ja dann auch gucken, was sagt die Person gegenüber. Also in dem Fall war es dann meine Frau, die ich weiß gar nicht, von wem die gesprochen wurde. Aber meine Frau, die dann was gesagt hat, dann musst du ja so ungefähr die Tonalität von der Frau dann auch als Antwort treffen. Dann muss es aber wiederum mit den Lippen irgendwie einigermaßen in eine Synchronität passen, weil in dem Fall war es dann auch, das Original war Englisch, dann kriegst du es eh schon nur schwer hin. Und dann ist es halt bei mir immer so, wenn dann da jemand sitzt, der das natürlich viel, viel besser kann als ich und die Person dann aber sagt so, nee, würdest du die Betonung noch mal ein bisschen mehr auf das zweite A legen? Und ich bin dann innerlich schon so, willst du mich verarschen? Wer soll denn das merken? Aber wenn ich es dann gemacht habe und da auch hingekommen bin, wo die Person mich dann hinhaben wollte, stellst du halt auf einmal fest, wie viel krasser das wird, wenn du das so machst, wie die Menschen, die einfach wissen, wie man es macht, dir die Dinge sagen, wie sie es gerne haben wollen. So, weil man selber einfach dann denkt so, komm, fuck it, merkt doch kein Schwein. Aber du merkst dann halt schon auch, also es ist immer so, du machst die ersten 10, 15 Takes und die machst du am Ende nochmal, weil die brauchst du, um reinzukommen. Und es war einfach, ich bin immer fix und fertig, wenn ich da rauskomme. Und das Schlimmste, ich habe einen ganzen Film mit Klaas gemacht, da waren wir eine ganze Woche in so einem Studio. Ey, danach habe ich gesagt, das machen wir nie wieder, das war tödlich, aber weil diese Präzision mir so fehlt. Und das hat alles ein bisschen länger gedauert, aber wir haben trotzdem alles hingekriegt.
Meinst du, die bereuen das? Also meinst du, die sitzen da und sagen?
Nee, aber das weiß ich immer nicht. Aber ich fühle mich dann auch so schlecht, weil ich denke mir so, oh Gott, jetzt müssen sie sich mit mir Trottel rumschlagen und ich krieg's dann einfach nicht hin. Und du hast dann wirklich teilweise, und es ist ja auch richtig, die lassen dann nicht locker, sagen so, nee, Joko, nochmal, sag das lieber so und so. Und dann denkst du dir so, Alter, ich habe es 15 Mal gerade genauso gesagt. Und dann bietest du es nochmal an und nochmal an. Und dann ist es wirklich so, das ist immer die größte Degradierung, dann ist da ein Satz, der besteht aus, keine Ahnung, 8 Wörtern, ja. Und dann sagen die, weißt du was, wir machen's mal bis zum Und. Und dann darfst du so den ersten Teil machen und dann so, ja, das war gut. Und jetzt musst du mit der Stimme natürlich hoch anfangen und dann hinten gucken, dass du das Komma mitsprichst, weil dann geht der Satz ja weiter, du wirst ja nur unterbrochen. Und das ist einfach dann immer so ultra komplex. Ich hatte tatsächlich, weil ich wollte einfach mal wissen, wie das ist und ich habe Andreas Burani angerufen, weil der hat ja schon sehr viele Sachen synchronisiert und wollte einfach nur wissen, ey, du pass auf, ich würde das gerne nochmal machen, ich habe da irgendwie Bock drauf, ich finde den Film witzig und das könnte passen, erzähl du mir mal bitte, wie deine Erfahrungen so sind, fällt dir das leicht? Und dann haben wir uns wirklich so gegenseitig die Ohren voll geheult. Wie schlimm das war, aber er sagte auch, das ist halt einfach nicht leicht, Punkt. So, und das ist krass, wie präzise da diese Vollprofis das machen, da gibt's ja ich habe einmal bei Despicable Me den Typen, der auch, glaube ich, den Justus Jonas von TKKG, wollte ich gerade schon sagen, von den drei Fragezeichen spricht. Diese super, also wirklich, du hörst die Stimme und du weißt sofort, wer er ist. Und der hat bei Despicable Me mitgesprochen und der hat zwei Charaktere gesprochen. Und das finde ich ja dann auch noch krasser, dass der Typ dann auch noch seine Stimme verändern kann und einen zweiten Charakter spricht und dann aber beide so unterschiedlich in einem Dialog, also aufeinanderfolgend sprechen kann, ohne dass er wie ich, wir machen den Satz mal bis zum Und macht, sondern so einen ganzen Take in einem durchrattert. Ich finde es faszinierend und ich liebe es, wenn es dann fertig ist, aber den Prozess als solchen hate it.
Crazy. Okay, ja. Aber wann kommt das raus? Weißt du schon, wann dürfen wir uns das angucken?
Weiß ich gar nicht. Irgendwann im September, Oktober, August. Also nee, muss ich mal gucken, ja.
Nach dem Urlaub. Weil wir gehen jetzt in Urlaub. Du gehst auch in Urlaub, ne?
Ich gehe in Urlaub, ja.
Ja.
Urlaub in Italien, oder wie der Song heißt hier von Aerobic. Das ist mein, ich fand den Song gut und dann habe ich gesagt, fahre ich nach Italien.
Dann gehe ich jetzt mal nach Italien. Wir kommen zurück im August, glaube ich.
Richtig.
Ne? 2. Augustwoche oder sowas.
Irgendwie sowas, ja.
Ich hab noch einen Gast. Wer kommt bei mir? Wen hast du vorbereitet?
Ich hätte es gerade fast gesagt, weil ich hier parallel gerade wirklich, Startdatum ist der 4.11., wenn ich kino-zeit.de glauben darf, für Happy Family 2. Es kommt jemand, es hat jemand zugesagt, es war nicht so leicht, jemanden zu finden, weil viele im Urlaub sind, aber die Person macht das ganze Jahr Urlaub und deswegen hatte sie Zeit. kannst du gerne verwenden, kannst du der Person gerne um die Ohren hauen, mal gucken, wie sie darauf antwortet.
Okay, mach ich. Ja. Und dann geht's nächste Woche weiter. Joko, ich wünsche dir einen schönen Urlaub.
Danke dir.
Und,
same. Was ist ein neuer Plan eigentlich? Sehen wir uns im Sommer noch? Oder steht's noch nicht fest? Okay, gut.
Also ich habe verschiedene Sorgen. Eine der Sorgen-Sachen ist genau das. Der Das Visum ist abgegeben, der Visumsantrag ist abgegeben. Irgendwo zwischen 4 und 14 Wochen wird jetzt drauf reagiert. Niemand weiß, wie lange es dauert. Und wir sind gerade abhängig von der amerikanischen Botschaft in Frankfurt, bis die halt quasi, und die haben, glaube ich, sehr viel zu tun. Die hatten relativ lang zu. Und da sind die Schreibtische sehr, sehr voll. Und ich hoffe, dass dann irgendwann der Antrag, bis dahin sind wir hier gefangen sozusagen. Also wir müssen hier bleiben. Wir könnten zwar ausreisen, aber wir können nicht wieder einreisen. Und das Risiko ist mir zu hoch, weil wir hier auch Schule und dies und das. Und deswegen warten wir, bis wir da eine positive Rückmeldung irgendwie bekommen. Oder auch eine negative. Dann wissen wir zumindest, woran wir sind. Ist ein bisschen nervig, weil halt irgendwie nicht richtig planbar ist und man nicht so richtig weiß, was passiert und wo man hingeht. Und ich einfach nicht. Aber hey, so ist es. Jammern auf hohem Niveau ist immerhin in Newport Beach gefangen zu sein, ist ja ein schöner Ort dafür. Deswegen, das ist ja gut. Ja.
Dann einen, wir sprechen uns bestimmt zwischendurch, aber einen wunderschönen Sommer und viel Spaß nächste Woche noch mit deiner Gästin.
Okay. Tschüss. Wir werden präsentiert von O2 übrigens.
Stimmt. Wir werden sehr guten Netz,
zum sehr, sehr guten Preis.
Genau wie du sagst, genau so ist es. Sehr gutes Netz, sehr guter Preis.
Genau. Und eine goldene Henne haben wir gewonnen.
Das auch. Tschüss, Paul.
Tschüss, Joko.